Ja, geschätzte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Einladung und möchte auch in 10 Minuten, was sehr anspruchsvoll ist, einige Bemerkungen auch zum Energiemodell Niederösterreich an Sie richten. Vielleicht ganz, ganz kurz auch zu diesem Bereich. Wir haben circa ein Dreivierteljahr bis zum letzten Sommer eine sehr, sehr hochkarätige Expertendiskussion geführt, federführend durch unsere Landesakademie, durch unsere Zukunftsakademie und Umweltmanagement Austria, aber auch, und ich sage das ganz klar und bewusst auch, unseren Landesenergieversorger mit im Boot, sozusagen mit dabei, weil ich das für wesentlich halte, dass jene, sozusagen, die einfach hier eine Rolle spielen, auch in diesen Zukunftsfragen mit im Boot sein, sozusagen für Niederösterreich modellhaft, sozusagen Szenarien, aber auch Antworten zu entwickeln für einen Zeitraum 2020, 2025. Und das ist sehr, sehr spannend, dieser Prozess, weil es natürlich auch sehr viele unterschiedliche Zugänge gibt. Und ich glaube, am Ende dabei, ich sage das jetzt nur, weil das auch zur Verfügung steht, und ich kann es nur kurz ansprechen, auch eine Dokumentation steht für dieses Energiemodell Niederösterreich mit einer ganzen Reihe von Aktivitäten und Antworten. Ich möchte mich auf wenige Grundlinien beziehen, weil das auch ein bisschen in diese aktuelle Ökostromdiskussion hineinspielt und vielleicht auch sagen in die Fragen, was ist umsetzbar, was ist schnell umsetzbar, was ist langsam umsetzbar, was scheint momentan gar nicht umsetzbar zu sein. Und Sie gestatten, dass ich die Dinge auch sehr offen anspreche. Zum einen die Ausgangsposition, und die wird leider nie oder allzu selten in der Komplexität dargestellt. Erstens, wir haben zumindest 2 Zukunftsfragen und wir haben die versucht auch einzuarbeiten. Das heißt Verantwortung für unser Klima und Verantwortung für unsere Energieversorgung, eine Versorgungssicherheit. Wobei ich zu jenen gehöre, die das Thema Versorgungssicherheit immer dicker unterstreiche. In der Zukunft auch als Standortvorteil sozusagen im globalen Wettbewerb. Zweite Ausgangsposition für unsere Region, wenn es so fortgeschrieben wird, wie es jetzt steht, ungefähr plus 30% Energieverbrauch, sozusagen für diesen Zeitraum, plus minus, weil es bisher nicht gelungen ist, Wirtschaftswachstum und steigenden Energieverbrauch zu entkoppeln. Und ich sage jetzt so am Rande, bemerkt, wenn sich sozusagen auch Klimaveränderungen in dieser Form auch weiterentwickeln, müssen wir rechnen, dass wir im Sommer vor zusätzlichen Herausforderungen stehen, weil einfach die Frage Kühlen zum Leben ein größeres Thema wird. Daher gibt es Handlungsbedarf, und ich möchte das insofern auch dramatisieren, weil diese 30% sozusagen unsere regionale Betrachtung ist, plus wenn man den weltweiten Kontext von ganz, ganz großen Wirtschaften anschaut, liegen wir ja ganz woanders. Und wir stehen im Wettbewerb. Und es wird viel zu oft einfach so getan, als wir, wenn wir sind seit 30%, der EU ist kein Problem. Aber die Frage, wie wir diese 30% bringen, eigentlich nicht beantwortet wird. So, außer nach dem Motto, es wird schon irgendwie gehen. Und diese 30% und mehr weltweit ist eine Herausforderung, wenn wir wissen, dass wir in einer ressourcenknappen Zeit stehen. Nicht nur im Energiebereich, sondern auch in vielen, vielen anderen Sektoren, wo es neue Antworten bedarf. Neben der Verpflichtung und Notwendigkeit, die Emissionen gerade aus diesem Sektor Energie Erzeugung und Energieverwendung rauszukriegen oder runterzukriegen. Das waren natürlich auch die Ansätze bei uns im Bundesland Niederösterreich. Ich möchte ein paar Dinge wirklich nur ganz kurz ansprechen. Erster Bereich Wohnen, großer Komplex. Da sind wir gerade im Neubau in Sanierung auf einem Weg, wo wir jetzt im Prinzip in der Diskussion stehen, reicht es im Bereich der Sanierung sozusagen mit Fördermitteln alleine reinzugehen oder braucht man zusätzliche Elemente, zum Beispiel steuerliche Modelle, um wirklich sozusagen in die Breite zu kommen? Weil wir oft sehen, dass es da einfach unterschiedliche Zugänge gibt. Der eine sagt, ich soll mir da eine Förderung nehmen oder einen Kredit aufnehmen, brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich ja was anderes haben. Da stehen wir vor ein paar Dingen, wo auch noch zusätzliche Antworten zu geben sind, die sagen, Steigerung in diesem Bereich neben den Grundlinien, dem Standards im Neubau sind, würde ich meinen, auf dem richtigen Weg. Da ist sehr, sehr viel passiert. Auch das niederösterreichische Wohnbauförderungsmodell, glaube ich, ist enorm offensiv unterwegs. Aber das wird jetzt abgerundet, auch dahingehend in Zweckbauten, die nicht gefördert sind, in Büro- und Industriebauten, strenge Vorgaben, was einfach in der Zukunft über die Bauordnung nicht mehr gebaut werden kann, weil schlichtweg zum Bewohnen zu viel Energie verbraucht. Es wird eine spannende Geschichte, auch Konflikte wird es geben mit Architekten und so weiter, aber am Ende muss stehen, unnötige Energieschleudern dürfen einfach nicht mehr gebaut werden. Punkt. Mit Übergangszeit, alles klar, das Wirtschaft muss sich hier anpassen können. Das heißt, Bauen und Wohnen, wenn wir sozusagen diese Komplexe sehen, auf einem, glaube ich, vertretbaren Weg und auch mit guten Ergebnissen schon jetzt. Eines, das ist ein Punkt, der sich bei allen diesen Dingen durchzieht, Lebensstilveränderungen sind oft sehr kontraproduktiv. Weil natürlich, wenn ich sage, ich habe 30% pro Quadratmeter Reduktion, aber pro Person brauche ich schon wieder sozusagen die 30% mehr pro Kopf, sozusagen haben wir schon wieder eine Gegenbewegung, da leben wir mittendrin auch in dieser Entwicklung. Das sind einfach moderne Lebensstile, sozusagen, manches konterkarieren. Zweiter Punkt, Wirtschaft, Industrie. Ich habe gesagt, rohstoffsensible Zeit, das heißt ganz, ganz starker Fokus mit der Wirtschaft gemeinsam im Beratungsbereich, sozusagen dort die Energieverbrauchsmöglichkeiten zu optimieren, auszunutzen, runterzukommen. Wir sehen, dass viele Unternehmen da schon sehr viel getan haben, bei vielen Unternehmen, und das ist oft überraschend, auch mittelständige Unternehmen, war das eigentlich nicht das ganz große Thema bisher. Obwohl dort auch im Wettbewerbsbereich allerhand drinnen wäre. Das heißt, da gilt es nachzuschärfen. In dem Bereich, und da sind wir auch mit der Wirtschaftskammer gemeinsam, weil sie auch mit Partner im Boot war, glaube ich, auf einem interessanten Weg. Dritter Bereich, diese Regionalität, die prinzipiell ja ein sehr trendiges, modernes Thema ist, offensiv umzumünzen, dahingehend mit den Gemeinden vor Ort, sozusagen ihre regionalen Antworten zu geben. Kommunale Konzepte, sozusagen, wie stellt sich die Gemeinde aus, wie stellt sie sich die Zukunft vor, und aus diesem Prozess heraus, den schon in der Vergangenheit gegeben hat, aber der massiv verstärkt wird, plötzlich einen Energiemix zu haben, wo natürlich die Erneuerbaren eine ganz, ganz große Rolle spielen. Vierter Punkt, und das sage ich auch ganz offen, wo, und auch ich bin in der Politik, wo wir alle die größten Schwierigkeiten haben, Antworten zu geben und vor allem Antworten auch dann durchsetzen zu wollen oder zu mögen, ist der ganze Bereich der Mobilität. Dort geht derzeit sozusagen das Thema am weitesten auseinander, weil es auch irrsinnig unterschiedliche Signale auf der einen Seite vom Markt gibt. Und ich so klar und deutlich, man ist noch nie so billig von A nach B gekommen wie jetzt. Man hat noch nie so billig Güter von A nach B gebracht wie jetzt. Und die Folge ist bekannt. Es wird auch so viel von A nach B gebracht, wie es noch nie passiert ist. Das heißt, dort scheuen sich alle die notwendigen sozusagen Weichen dahingehend zu stellen, um wirklich zu großen Veränderungen zu kommen. Da passiert einiges sozusagen im Bereich Förderung, im Bereich auch Motivation. Auch bei uns sozusagen dieses Thema kurze Wege ist ein Ausfluss dessen zu Fuß mit dem Fahrrad. Aber die großen Trends sind damit noch nicht gebrochen. Muss man ganz offen dazu sagen, da braucht es auch sehr, sehr viel noch Diskussion, um dort weiterzukommen. Vierter Punkt und der oben drüber, Verpflichtung aus dem Kyoto-Protokoll, aber auch sozusagen Verpflichtung aus einer gesicherten Energieversorgung heraus, heißt setzen auf erneuerbare Energie in der gesamten Palette. Da ist alles drinnen. Das ist von der Windenergie, die heute 2/3 dieser neuen erneuerbaren Energieträger ausmacht, bis hin zur Wasserkraft in dem Sinne, Optimierung von bestehenden Anlagen und dort, wo es Sinn gibt, auch möglich ist, durchaus auch in neue Investitionen zu gehen, bis hin natürlich Biogas, Biomasse, sozusagen, wie schon gesagt, die gesamte Palette, aber auch ein Fokus dahingehend, wo wir heute zum Beispiel Strom produzieren und Wärme anfällt, das halt zum Kühlen von Gewässern oder zum Erhitzen von Gewässern indirekt verwendet wird, dort einfach beinhart zu optimieren, sozusagen, dass möglichst wenig Wärme sozusagen verloren geht. Das heißt Optimierung, Effizienzsteigerung, Effektivitätssteigerung als starkes Thema. Das sind die Megatrends, ein weiteres, und da sind wir gerade jetzt auch dabei, das umzusetzen, sozusagen die öffentlichen Hand, oder ich müsste eigentlich sagen, die öffentlichen Hände, sozusagen mit gutem Beispiel voraus, Gemeindeebene, Landesebene und Bundesebene. Ich möchte einen Punkt in dem Zusammenhang noch ansprechen, der sich durchzieht, durch diese komplette Diskussion. Das ist nämlich ganz einfach auch die Frage, was ist uns wirklich wichtig? Ist für mich die entscheidende Frage. Weil doch sehr schnell sozusagen der Ball geschoben wird, auf die Politik hinauf und dann sozusagen zum Einzelnen runter. Ich unterstelle jetzt einmal, im Prinzip ist uns ein ganz normales Konsumverhalten sozusagen im Durchschnitt der Bevölkerung offensichtlich immer noch am wichtigsten, wo das Auto das Allerwichtigste ist. Braucht man sich nur ein bisschen umschauen. Es wird nirgends akzeptiert, dass man für etwas, was man nur in der Garage hat, so viel Geld im Jahr ausgibt, rein an Wertverlust, dass wir für das Auto, ich kenne nichts Vergleichbares, und zwar mit Abstand nichts Vergleichbares. Da sind 4.000, 5.000 Euro pro Jahr gar kein Thema, aber man gar keinen Kilometer fahren, es steht nur in der Garage. Und solange wir diese Wertigkeit auch haben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie die auch in der politischen Meinung abbildet. Und die größte Scheu ist sozusagen dort wirklich scharf hinzugreifen. Das ist unser Thema. Das zweite, und da bin ich bei dem, ich habe leider die Vorträge nicht alle hören müssen, neben diesen Rahmenbedingungen, auch ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, haben wir, glaube ich, gemeinsam zu arbeiten, sozusagen diese Begeisterung für diese modernen Möglichkeiten zu wecken. Dass es trendy wird, sexy, habe ich heute schon gehört, modern ist, umgekehrt, dass es uns etwas wert ist, die Photovoltaikanlage am Dach zu haben. Dass es eigentlich für einen gut verdienenden Menschen gar nicht anders vorstellbar ist, dass er ein Haus hat, wo das nicht drauf ist. Weil die anderen sagen, man, der kann es leisten und der hat es nicht oben. Was ist da los? Ein Swimmingpool, der hat es geschafft, dass er im Garten steht, obwohl er nicht benutzt wird, weil eh keine Zeit ist. Aber der ist im Garten, kostet eine Menge Geld, im Betrieb und in der Investition. Und die Photovoltaikanlage haben wir nicht geschafft. Oder nicht einmal die Solaranlage nur zur Gänze. Da ist noch viel Potenzial. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht zufällig passieren kann, den wird man sich erarbeiten müssen, kampanisieren müssen, diesen Wertprozess steigern. Durch viele, viele Aktivitäten. Das geht auch nicht mit dem Gesetz. Allein nicht. Das geht auch nicht mit einem Gesetz. Sondern es geht nur sozusagen in der Wertschätzung. Und da haben wir enorm viel noch vor uns. Haben wir enorm viel zu tun. Und daher werde ich zornig, sage ich auch ganz offen, wenn ich mir die aktuelle Ökostromdiskussion ansehe, die ein bisschen ein Abbild dessen ist. Abgesehen davon, dass natürlich dort das Prinzip regiert, ja, ist ja alles gut und schön, aber kosten darf es nichts. Und Kosten wird immer nur eindimensional gesehen. Es wird nicht gesagt, was wir uns am Ende des Weges ersparen. Aber um uns richtig zu verstehen, ich habe es vorher bei der Pressekonferenz auch wirklich in sehr zorniger Art und Weise gesagt, weil es mir wahnsinnig aufstoßt. Es kostet das Nichterreichen des Kyoto-Ziels Geld. Würden wir heute europaweit nicht die Erneuerbaren in der Stromproduktion haben, würden wir gewaltig mehr Öl, Gas, Kohle brauchen, meint irgendjemand, das würde keine Auswirkungen auf die Preise für diese Produkte haben, bei Benzin und so weiter, für die Industrie, würde das alles gleich bleiben, wenn da jetzt alle Strommengen, die wir heute über Erneuerbare produzieren, dort zugekauft werden müssen? Ich meine, das ist eigentlich eine soziale Geschichte, dass wir möglichst viel sozusagen rohstoffunabhängig produzieren in dem Bereich und damit den anderen Sektor entlasten, auch finanziell entlasten. Davon haben alle was davon, insbesondere auch die Wirtschaft. Und der dritte Punkt, der mich auch ärgert, ist einfach der, dass manche nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, und dass nicht nur das Eintreten für die Erneuerbaren das Thema, sondern auch dieses Erste, was ich gesagt habe, was in unserem Konzept vorne steht. Sparsamer Umgang bei der Energie in der Erzeugung und vor allem auch in der Verwendung. Das muss ganz vorn stehen, weil alle anderen Ziele, Verdoppelung der Erneuerbaren und so weiter, sind wir nur in der Lage zu erreichen, wenn wir die Kurve stabilisieren und nach unten kriegen. Sonst sind wir hoffnungslos neben diesen Zielen. Überhaupt keine Chance. Überhaupt keine Chance. Dass die Zukunft einfach jenen gehört, die mit weniger Energie mehr Produktion oder mehr Dienstleistung schaffen. Die werden in der Zukunft den Wettbewerbsvorteil haben. Und für Niederösterreich, für Österreich ist mir das nicht wurscht, falls wir diesen Zug verpassen würden. Daher dieses breite Paket, und möchte nur diese drei Punkte zusammenfassen, weil das natürlich auch bei uns durchaus anspruchsvoll ist in der politischen Diskussion auf der regionalen Ebene, auf der Landesebene, auf der Bundesebene. Effizienzsteigerung, Effektivitätssteigerung, alte Worte auch sparen, um wettbewerbsfähiger zu sein. Das zweite, Nutzen moderner Technologien in allen den Sektoren, die ich angesprochen habe. Und das dritte natürlich, Erneuerbare als Antwort dafür, dass wir uns möglichst auf eine regionale, den Bogen kann man durchaus ein bisschen größer spannen, Versorgungssicherheit setzen. Denn Versorgungssicherheit, Klimapolitik, erneuerbare Energie, da passt kein Blau dazwischen. Das ist ein Paket und es ist gut, dass wir es auch gemeinsam transportieren und diskutieren. Und nicht nur immer ein Thema. Mehr möchte ich dazu nicht sagen jetzt an dieser Stelle. Ich freue mich, dass dieses 8. Symposium hier bei uns in St. Pölten war, weil für uns einfach die Windenergie neben den anderen auch ein wichtiger Faktor ist. Auch wenn es vor Ort Diskussionen gibt. Damit möchte ich abschließen, über die Projekte. Natürlich gibt es diese Projekte. Ich kenne keine einzige Biogasanlage, wo es nicht auch Diskussionen geführt hat. Kein dort und da Photovoltaikaktivitäten, die auch Diskussionen geführt haben, hoch Überraschung. Ich kenne kein einziges neues Wasserkraftwerksprojekt, das nicht Diskussionen führt. Und dann schaut es in der öffentlichen Diskussion aus, wie wenn das eh alles kein Problem hat. Diskussionen gibt es nur bei den Erneuerbaren. Aber wir haben es plus 30% zu bringen in der nächsten Zeit, wenn wir nicht schaffen. Ja, wollen wir Diskussionen wieder über Neues Hamburg, über vielleicht ein Atomkraftwerk in Österreich, das uns Strom produziert? Da werden erst die Diskussionen losgehen, in einer ganz anderen Diskussion, und ich bin auch nicht bereit, diese Diskussion zu führen. Konsequent im Bereich sozusagen dieser Lösungen, die heute möglich sind, ohne auf uralte Konzepte zu greifen. Herzlichen Dank.